Ich möchte mit euch heute Morgen wieder in die Bibel einsteigen, um daraus zu sehen und zu lernen, wie wir richtig mit Situationen umgehen können, die uns erst einmal zu entmutigen scheinen. Da, wo wir erst einmal in Krisen oder Schwierigkeiten zu sein scheinen, vieles hängt ja damit zusammen, dass wir die richtig einordnen können, dass wir sie richtig verstehen können, dahinter auch die Absicht Gottes sehen können. Wir haben in den vergangenen Morgenden uns ja verschiedene biblische Bücher angeschaut und gesehen, dass sich fast alle diese Bücher damit beschäftigen, wie wir als Christen in Schwierigkeiten hineinkommen und wie wir damit umgehen können. Wir haben im Lukas-Evangelium gelesen, Abschnitte aus dem Matthäus-Evangelium gelesen, im 2. Korintherbrief, im Römerbrief, im Galaterbrief. Wir haben uns da verschiedene Sachen angeschaut, auch im 2. Timotheusbrief, und heute Morgen möchte ich mit euch in den Hebräerbrief gehen. Auch da steht, glaube ich, einiges darüber drin, welche Absicht Gott mit uns hat und wie ihr diese Absicht verfolgt und wie das auch bei uns, wenn wir es falsch verstehen, zu Entmutigung und Frustration führen kann, aber nicht unbedingt dazu führen muss. Hebräer Kapitel 12 lese ich ab Vers 4. Hebräer 12, Vers 4 bis 11. Hebräer 12. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja Unrecht und keine Söhne. Zudem hatten wir ja unser leiblicher Vater als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns denn nicht vielmehr vor dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jener hat uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihn richtig erschien. Er aber zu unserem Besten, damit wir seine Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Also das generelle Ziel, das Gott mit uns hat, das ist eigentlich die Heiligung, so nennen wir das ja. Also dieser Prozess, in dem wir mit Jesus leben. Und Heiligung bedeutet so viel wie, wir sollen heilig gemacht werden. Wir sollen so gemacht werden, wie Gott uns haben möchte. Das lesen wir beispielsweise auch, wenn wir da im 1. Thessalonicher Brief nachschauen. 1. Thessalonicher Brief. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Da lesen wir nämlich: Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Da geht es noch ein ganzes bisschen weiter, was da nun genau drunter zu verstehen sei. Dann wird gesagt, wir sollen ein Gefäß zur Heiligung und Ehrbarkeit sein. Jedenfalls relativ klar, Gottes Wille für uns ist unsere Heiligung. Also wir sollen das ablegen, was die Menschen so normalerweise tun um uns herum, und sollen heilig, das heißt von Gott, für Gott ausgesondert sein. Und wenn hier gesagt wird, das ist der Wille, wenn wir hier auch davon lesen, dass wir das ja noch nicht erreicht haben, dann gibt es dazwischen einen Prozess. Und diesen Prozess zwischen dem Ziel, was Gott mit uns erreichen will, was wir eigentlich erst erfasst haben, wenn wir in der Ewigkeit bei ihm sind, dann ist dieses Ziel erreicht, und unserem gegenwärtigen Zustand, diesen Prozess dazwischen, den nennen wir Heiligung. Und dieser Prozess der Heiligung ist für uns manchmal schwer zu verstehen und sehr schwer zu ertragen. Hier lesen wir eben von Züchtigung. Gott benutzt Züchtigung, um die Heiligung voranzubringen. Also das Ziel Gottes ist positiv, aber wir können manchmal den Eindruck haben, Gott ist ja kein liebender Vater, Gott ist ja unfreundlich, Gott meint es ja nicht gut mit mir. Das ist eben das, was mich dann zu einer geistlichen Frustration und einer geistlichen Entmutigung führen kann, weil ich eine falsche Vorstellung von Gott habe. Eben die Vorstellung von Gott, der müsse jetzt kommen und müsse mir all das schenken, was ich mir so gerne wünsche. Der müsse mich immer bewahren vor irgendwelchen Schwierigkeiten in meinem Leben. Und ja, das wäre eigentlich das Ziel, das wäre die Aufgabe Gottes. Und dann bin ich plötzlich total frustriert, wenn ich merke, Gott führt mich in Züchtigung hinein. Aber hier wird uns gezeigt im Römer 12, die Züchtigung ist ja gerade dafür da, damit ich so werde, wie Gott mich haben will. Hier steht ja sogar, und das sollte uns zum Aufhören bringen, also zum Zuhören bringen, wenn du in deinem Leben keine Züchtigung hast, dann steht da so, seid ihr unechte Söhne. Also das heißt, wir könnten sogar die Züchtigung in unserem Leben, also dann, wenn es uns schwer geht, dann, wenn wir leiden, als Kennzeichen dafür nehmen, ob wir überhaupt richtige Kinder Gottes sind. Hier sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, wenn wir in unserem Leben keine Züchtigung erleben, dann stimmt etwas in unserem geistlichen Leben nicht. Wir können ja manchmal den umgekehrten Eindruck haben, wenn es unserem geistlichen Leben schlecht geht, oh, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Vielleicht sind wir gar nicht richtig Christen, weil es Gott ja nicht so segnet. Aber hier, wir lesen das ja mehrfach, erstmal, denn wo ein Sohn ist, der züchtigt ihn der Vater. Und in Vers 8, wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja Unrecht und keine Söhne. Also ganz deutlich, wer keine Züchtigung in seinem Leben erlebt, ist kein richtiger Christ, ist kein Sohn Gottes. Das ist ja eine vollkommene Umkehrung der Perspektive, so wie wir sie manchmal im Kopf haben können, wo wir den Eindruck haben, Christsein ist in erster Linie Lösung unserer Probleme und ist dafür da, damit es uns gut geht. Also dieses Ziel, was Gott mit uns erreichen will, das ist eben normalerweise gar nicht auf der Erde erreichbar, sondern wir sollten auf der Erde aufpassen, dass wir nicht das Jenseits vergessen. Das ist besonders leicht, weil wir ja in einer Zeit leben, die jenseits vergessen ist. Also in unserer Gegenwart, wenn ihr irgendwo mal irgendetwas lest, in einer Zeitung, in einer Zeitschrift, im Fernsehen schaut, dass die Ewigkeit wird immer ausgeklammert. Es geht lediglich darum, das Diesseits auszunutzen, möglichst auszudehnen und zu genießen. Und da können Christen auch manchmal auf die Idee verfallen, dass das eigentliche Ziel des Christenlebens schon im Diesseits bestünde. Hier alles zu genießen, hier alles zu erfüllen. Aber das ist es nicht. Die ganze Bibel ist ja voll davon. Und im Neuen Testament sagt, wird uns immer wieder gesagt, streckt euch aus nach dem vorgestreckten Ziel. Oder Paulus sagt dann, ich wünschte, ich würde schon abscheiden. Aber ich bleibe hier noch eine Zeit lang, weil ich noch eine Aufgabe für Gott habe. Das ist diese Perspektive. Oder wo Jesus sagt, trachtet nach dem, was droben ist, oder sammelt euch Schätze im Himmel und nicht auf Erden. All diese Aussagen sagen ja, das eigentliche Ziel, was wir erreichen wollen, das kommt erst noch, wenn wir hier auf der Erde unseren Lauf, wie das ja in der Bibel heißt, also wenn wir sagen, unser irdisches Leben zu Ende gebracht haben. Und dafür bereitet uns Gott vor. Und deshalb sagt er, wenn es hier Züchtigung auf der Erde gibt, denkt daran, die ist ja nicht Selbstzweck. Gott freut sich nicht daran, wenn wir leiden und es uns schlecht geht, sondern das sind Erziehungsmittel, um zu einem positiven Ziel zu kommen. Hier wird dann ja auch noch verglichen, dass wir unseren Väter gehabt haben, unsere leiblichen Väter. Und da sagt, und scheuten uns vor ihnen, sollten wir dann nicht vielmehr den Vater der Geister unterwerfen? Und dann steht, jene, also die leiblichen Väter, haben uns für wenige Tage gezüchtigt, wie es ihnen recht erschien, zu unserem Besten. Und dann ist eben aber zu unserem Besten, damit wir in seiner Heiligkeit teilhaftig würden. Also hier wird verglichen, der irdische Vater, und da wird gesagt, wenn der sein Kind wirklich ernst nimmt, wenn er es wirklich liebt, dann züchtigt er es eben auch. Und hier steht dann schon dabei, dass wir nicht immer froh darüber sind. Hier steht, wir scheuten uns vor dem irdischen Erzieher. Und das könnt ihr bei euren eigenen Kindern wahrscheinlich auch merken. Wenn ihr die mal züchtigen müsst, und Züchtigung heißt ja jetzt nicht nur ein Klaps auf den Popo, sondern es kann in vielerlei Hinsicht bestehen. Durch eine Strafe zum Beispiel. Dann sagt ihr eurem Kind, heute gibt es Hausarrest, du darfst nicht rausgehen. Meistens ist die Reaktion der Kinder erst einmal, dass sie beleidigt sind. Manche Kinder, wenn sie gut mit der Zunge umgehen können, versuchen an zu diskutieren. Warum denn überhaupt? Und eigentlich ist das doch gar nicht richtig. Und in Wirklichkeit habe ich das doch gar nicht verdient. Und so. Aber meistens, die Kinder sehen das erstmal nicht ein. Und da wird gesagt, genauso kann es uns als Christen manchmal auch gehen. Wenn wir noch so unreif als Kinder sind, dann denken wir, hier ist eine Züchtigung und fangen an, mit Gott zu diskutieren. Warum hast du das zugelassen? Und das ist ja so schlimm. Und ich will das ja eigentlich gar nicht. Aber da soll uns die Perspektive geweckt werden, die wir ja als Erwachsene manchmal haben, wo wir merken, wir tun unseren Kindern etwas, was ihnen in diesem Moment wehtut. Sie verstehen das nicht. Aber wir haben die weitere Perspektive. Bei den Kindern das Ziel des Erwachsenseins. Wir wollen sie vorbereiten, dass sie bereit sind, für das Leben als Erwachsener Verantwortung aufzunehmen zu können, ihre Persönlichkeit entwickeln. Und dafür sagt hier der Hebräerbriefschreiber, ist Züchtigung nötig. Und genauso wie für das Erwachsenwerden eine gewisse Züchtigung nötig ist, ist auch für das Bereitwerden für den Himmel, für die ewige Seligkeit hier auf der Erde Züchtigung nötig, weil wir manche anderen Sachen sonst nicht lernen können. Gott hat natürlich vollkommen verschiedenartige Mittel, um uns in der Heiligung voranzutreiben. Hier wird nur eines davon genannt, das ist nämlich eben wie gesagt diese Züchtigung. Und wir können sagen, diese Züchtigung ist eigentlich mehr so die harte Tour. Das heißt, dann, wenn wir es auf die Weiche nicht lernen können oder wollen, dann lesen wir das Thema in der Bibel und irgendwie perlt das an uns ab, nicht so wie dann das Öl da auf dem Wasser oder so etwas. Es berührt uns nicht und dann sagt Gott, das musst du aber lernen. Und wenn wir so nicht lernen wollen, durch gutes Zureden, durch eine gute Predigt, durch eine Bibelarbeit oder weil wir es alles gar nicht tun, dann sagt Gott, okay, ich habe das Ziel, dass du das erreichst. Gerade weil ich dich liebe, lasse ich dich nicht einfach laufen und dann gibt es jetzt mal eine Züchtigung. Dann gibt es mal etwas Probleme. Wir empfinden das ja als Probleme im Leben. Aber diese Probleme sollten uns nicht dazu treiben, dass wir sagen, ja, wie schlimm ist Gott oder warum muss ich jetzt so leiden, warum komme ich jetzt in so eine Krise hinein, sondern hier heißt es richtig damit umgehen, es zu erkennen, dass es in vielen Fällen Gott, der dahinter ist und zwar auch Gottes Liebe, die dahinter ist. Beispiele im Neuen Testament finden wir zuhauf. Eines habe ich schon in den letzten Morgenstunden genannt, das finden wir im 1. Korinther 11, Vers 30, da wird das mit dem Abendmahl erwähnt, dass manche krank geworden sind und andere entschlafen sind. Hier pädagogisch als Züchtigung, damit sie richtig verstehen, wie das mit dem Abendmahl ist. Denn da gab es scheinbar in der Gemeinde einige, die haben sich gedacht, jetzt fasten wir mal zu Hause ein bisschen, jetzt gehen wir zum Abendmahl und dann hauen wir uns so richtig den Bauch voll. Na, bei dem heutigen Abend, weil wie wir das feiern, ist das ja nicht mehr möglich. Ne? Da gibt es ja nur so ein kleines bisschen, dann bleibt ihr hinterher auch hungrig. Aber stellt euch doch mal vor, ihr hättet jetzt diese Einstellung und ihr seid die Ersten, die kommen. Da ist vielleicht noch der ganze Brotleib, wenn ihr einen Brotleib habt. Dann nehmt ihr den ganzen Brotleib, stopft den herein und die anderen schauen euch mit offenen Augen an. Was ist denn mit dem los? Und so ähnlich scheinbar muss das in Korinth gewesen sein. Also die Gemeinde in Korinth, die hatten ja einige Probleme gehabt. Nicht? Und dann sagt der Paulus dazu, den Leib des Herrn nicht unterscheiden von dem normalen Essen. Also die haben hier erstmal eine Strafe, zack, also einige krank, andere entschlafen, weil Gott es wichtig nimmt. Und dann sagt er ihnen ja auch zweimal im 1. Korintherbrief, wenn, dann sättigt euch zu Hause, esst zu Hause, dass ihr satt seid und wenn ihr zum Abendmahl kommt, dann sollt ihr daran denken, das ist wirklich nur zur Erinnerung, dass Jesus für uns gestorben ist. Das ist nicht das Normale, damit wir trinken und essen können. Wir finden das auch noch ähnlich im 2. Korinther 12. Auch das hatte ich schon genannt, das ist dieser Pfahl im Fleisch, was das auch immer sei. Aber scheinbar irgendwas, unter dem Paulus gelitten hat, sonst hätte er ja nicht mehrfach gebeten, dass das weggenommen wird von ihm. Aber hinterher erkennt er, oh, das war eine Züchtigung Gottes für ihn, zum Wohl, zum Guten, und zwar dafür, damit er nicht überheblich wird. Also erstmal will er das loswerden, er erkennt noch nicht, dass Gott eine Absicht darin hat. Dreimal bittet er Gott, dass es weggeht und dann fängt er an weiter zu überlegen, ja, wenn das jetzt nicht weggeht und ich habe einen liebenden Vater im Himmel, dann muss da doch irgendein Zweck hinterstehen. Und der Zweck ist bei ihm auch, wir lesen nämlich im 2. Korinther 12, dass Gott ihm wunderbare Offenbarungen teilhaftig werden ließ, dass er da außerhalb des Körpers war im Himmel. Und diese super Erfahrungen, da sagt er, die hätten mich dazu gebracht, überheblich zu werden, wenn da nicht dieser Pfahl im Fleisch wäre, der mich immer wieder am Boden geerdet hätte. Also hier merkt er, diese wunderbaren Erfahrungen sind gut, da hat Gott ihn beschenkt, aber er hat das gebraucht, diese Züchtigung, für sein geistliches Leben, damit er nicht überheblich wird. Wir haben dann auch den Verse im Jakobus 1, auch die ich euch schon genannt habe, freut euch, wenn ihr mancherlei Anfechtung fallt. Warum freuen? Weil wir merken, Gott handelt an uns. Gott liebt uns und deshalb gibt er uns ja manchmal Anfechtungen und arbeitet an uns. Weil er uns nicht einfach herumlaufen lässt und sagt, ist mir doch egal, mach doch, was du willst. Sondern weil er sagt, ich will dieses Ziel mit dir erreichen. Ich will, dass du zu einem vollkommenen Menschen wirst. Ich will, dass in dir diese Früchte des Geistes wachsen. Und dafür braucht es eben manchmal auch diese Zucht. Wir finden das im Neuen Testament, wo Jesus schreibt, ich glaube es in Johannes 17, dann mit dem Beschneiden, wo dann sagt wird, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und nur die Reben, die viel beschnitten werden, nicht, die bringen viel Frucht und die am meisten Frucht bringen und die werden übrig gelassen, die anderen werden abgeschnitten. Das ist hier ein Bild für unser Leben, was auch heißt, das tut manchmal weh. Da wird eben herumgeschnipselt und herumgeschnitten, nicht darum, weil Gott uns schaden will, sondern weil er uns noch mehr fördern will, dass wir ihm noch ähnlicher werden. Das ist auch so ein Beispiel für diese Zucht. Wir finden auch noch eine wichtige Aussage über Züchtigung in der Offenbarung, und zwar Offenbarung 3, Vers 19. Offenbarung 3, Vers 19. Da lesen wir nämlich: Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Also das hier ist erst dem Sendschreiben der Gemeinde zu Laodicea. Und da wird der Gemeinde zu Laodicea gesagt: Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. Also es ist ja Gott, der da spricht. Und hier könnten wir sagen: Wenn du in Notlagen bist, auch geistlicher Art, wenn du meinst, es geht nicht mehr richtig weiter, ich habe mit Schwierigkeiten zu kämpfen, dann will uns Johannes hier sagen: Hab doch mal eine ganz andere Perspektive. Denk daran, das ist ein Zeichen, Gott liebt dich. Klingt ja für uns erstmal absurd, nicht? Wir denken uns, ja, so, wenn es mir geht wie Abraham, immer gut und alles super und reich und so, oder wie Mose, der immer dann nur vorangeht, das ist ein Zeichen der Liebe Gottes. Hier wird uns ein ganz anderer Aspekt gezeigt. Hier wird uns der Aspekt gezeigt: Wenn Gott dich liebt, dann züchtigt er dich auch. Züchtigung dürfen wir nämlich auch nicht nur als Strafe verstehen. Das wäre ein totales Missverständnis. Also es ist ja nicht so, dass Gott nur der himmlische Polizist ist, der darauf aufpasst, was wir falsch machen. Und sobald wir mal daneben tappen, dann saust der Hammer aus dem Himmel herab und schlägt uns nieder. Ganz so ist das nicht. Zwar kann Züchtigung immer diesen Aspekt der Strafe haben, aber nie nur, sondern wir können sagen, Züchtigung ist in erster Linie Korrektur, ist Unterweisung, ist eine Hilfe zur Selbstwahrnehmung, oder so könnten wir auch sagen. Also Züchtigung entstammt ja auch aus dem griechischen Umfeld, das bedeutet so viel wie Erziehung. Also Züchtigung ist Erziehung, und auch Erziehung, wie wir das sehen beim irdischen Eltern, funktioniert damit so, ich will jetzt nicht sagen mit Zuckerbrot und Peitsche, das klingt so ein bisschen also brutal, aber funktioniert damit positive Anreize, Dinge erklären, als Vorbild leben, aber manchmal auch eine Strafe androhen und durchführen. Oder Strafe, na, ist ja nicht nur Strafe. Manche Dinge sind ja, da geben wir unseren Kindern keine Strafe, sondern sagen, das ist dann die Konsequenz von dem und dem. Also wenn du das und das nicht gemacht hast, dann ist das und das die Konsequenz davon. Meinetwegen, wenn du dein Fahrrad nicht repariert hast, kannst du damit nicht fahren. Das ist ja jetzt keine Strafe, sondern es ist einfach bloß, wir erklären dem Kind, wenn du das und das nicht tust, dann ist das und das die Folge. Wenn du deinen Ranzen heute Abend nicht packst, dann morgen in der Schule, dann fehlen dir die Sachen. Jetzt kann ich natürlich als Eltern hingehen und packe immer wieder den Ranzen. Mit der Zeit führt es dazu, dass die Kinder gar nicht mehr den Ranzen packen, sondern du alles machst. Und dann sagst du, ja, wenn du morgens deine Kleider nicht hinlegst, hast du nichts anzuziehen, dann tun sie das auch nicht, dann mache ich das. Und mit der Zeit machst du alles. Das hilft dem Kind natürlich nicht. Weil das Kind verlässt sich darauf und denkt mit 20 Jahren, du musst immer noch alles tun. Und dann morgens eben die Unterhose hinlegen und so, weil sie uns vergessen. Und das ist ja auch schlecht. Das Kind wird unselbstständig dabei. Und bei vielen dieser Sachen, dann ist es auch so, Gott zeigt uns die Konsequenzen. Er sagt uns, wenn du nicht in der Bibel liest, dann wird der Kontakt zu mir trübe. Und dann überlegst du und denkst, mein Kontakt zu Gott ist trübe und ist lasch. Ja, und dann sagst du, siehst du, Gott hat dir das ja gesagt. Das kann auch eine Art von Züchtigung sein. Denn die Züchtigung Gottes sieht ja ganz unterschiedlich aus. Häufig geschieht sie durch die Umstände, die wir erleben. Beispielsweise durch die Umstände, dass unser Besitz angegriffen wird. Unser finanzieller Verlust. Oder das kann jetzt ganz praktische Dinge haben. Meinetwegen, du kommst nach Hause und unterwegs, da hast du einen Getriebeschaden und jetzt ärgerst du dich innerlich. Ah, schon wieder muss ich so viel Geld ausgeben darüber. Und das kann eine Züchtigung sein, die einfach zum Nachdenken bringt. Wenn wir uns nur darüber ärgern, dann geht die Züchtigung an uns vorbei. Dann musst du gerade noch was anderes wählen, damit wir zum Nachdenken kommen. Aber es könnte ja sein, dass er dir sagen will, hast du dich zu viel an materiellen Besitz festgehangen? Oder hast du zu wenig dich mich in deinem Leben einbezogen? Oder irgendwie so etwas. Also ich kann ja keine Deutung dafür geben, was genau Gott beabsichtigt. Aber dass wir sehen, hinter den Umständen, die wir erfahren, steht in den meisten Fällen ja Gott, der es zulässt oder sogar initiiert. Und wie gesagt, nicht damit es uns schlecht geht, sondern damit er uns weiter voranbringt. Also wenn wir lesen, dass nicht mal ein Haar von unserem Kopf fällt, ohne dass Gott es will, dann können wir davon ausgehen, es geht auch kein Getriebe des Autos kaputt, ohne dass Gott es nicht hätte verhindern können. Jetzt können wir natürlich irdische Gründe dafür finden, die da und dort für sprechen, aber letztendlich ist es etwas, was Gott gebrauchen will und gebrauchen kann, um uns näher zu ihm zu bringen. Manchmal ist es die Gesundheit, wie in 1. Korinther 11, was ich gelesen habe. Da wird jemand krank, Und es ist dafür, damit derjenige näher zu Gott kommt, damit er etwas einsieht, etwas Geistliches einsieht. Und manchmal haben wir ja vielleicht den Eindruck, Gott will doch, dass wir gesund sind. Und tatsächlich gehe ich davon aus, erst einmal will er das schon. Aber es ist nicht das höchste Ziel. Sondern Gott sagt dann, was hilft dir deine irdische Gesundheit, wenn dein geistlicher Zustand darunter leidet? Und dann sagt er, primäres Ziel ist deine geistliche Vorbereitung für die Ewigkeit. Denn dein leiblicher Körper, der wird sowieso in 80 Jahren, also bei den meisten von uns noch viel schneller, wird er in der Erde vermodern, da wird nichts mehr von übrig bleiben. Was hast du von dem im Himmel? Also warum soll der so gepflegt werden? Warum soll Gott sich dafür einsetzen? Der ist doch hier ein Wohnort, den du auf der Erde hast. Das ist schön und gut und pflege ihn auch ruhig. Aber der ist vergänglich und der hat ein Ende und das sogar ziemlich bald. Da lesen wir solche drastischen Aussagen wie, was ist das Leben des Menschen wie ein Hauch, also wie so ein Grashalm, da geht der Hauch rüber und am Abend sieht man nichts mehr davon. Welche kennt das ja aus dem Psalm? Das Leben des Menschen, nichts. Geht vorbei wie ein Hauch, ist nichts mehr von bei. Warum soll man dann dem primären Wert legen, also darauf legen? Und deshalb wird hier ja auch Gott als der Vater der Geister, nicht, wird da gesagt, das ist Gott. Also hier wird dieses Geistige, da wird unterschieden, der leibliche Vater, der sorgt für dein Leib hier auf der Erde, dass es dir hier gut geht, bereitet er dich vor. Und da steht, Gott ist der Vater der Geister. Und das meint jetzt nicht irgendwelcher Gespenster oder so, sondern das meint eben, wir haben einen Geist in uns. Das ist ja der Geist Gottes, das ist der Geist, den Gott lebendig gemacht hat. Das ist ja auch das, was ewig lebt. Dieser Körper, den wir haben, mit dem werden wir nicht ewig leben. Und deshalb konzentriert sich auf Gott auf das, was noch viel wichtiger ist, nämlich das, was ewig leben wird und versucht, das zu verändern. Und da kann es manchmal sein, dass unsere äußere Hülle, dass unsere Gesundheit darunter leidet, damit wir stärker zu diesem Ziel kommen, was Gott mit uns erreichen will. Paulus hat das ja an mehreren Stellen erlebt. Ich habe da schon den Pfahl im Fleisch erwähnt. Wir haben das auch noch an einer anderen Stelle, und zwar im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 9. Da erwähnt er auch noch etwas Ähnliches. Das hatte ich auch vorgelesen, ich glaube, am der ersten Morgenandacht, 1, Vers 9. Da lesen wir nämlich, ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Also ich habe ja gesagt, dass er hier schwer gefangen genommen worden ist. Wahrscheinlich, er schreibt das ja hier, er sagt auch, wir wurden geprüft über unser Vermögen hinaus. Und dann sagt er, wir haben schon innerlich das Todesurteil abgeschlossen. Wir haben schon gedacht, jetzt ist es vorbei. Interessanterweise sagt er aber danach, jetzt war er nicht verzweifelt dadurch, sondern damit wir nicht auf uns vertrauen, sondern auf Gott. Also er hat sofort die geistliche Schlussfolgerung daraus gezogen, nicht rumgejammert, warum hast du mich in so schlechte Situationen gebracht, warum liebst du mich nicht, ich hänge meinen Job an den Nagel, sondern zu sagen, du hast mich hier reingebracht, das hat einen Grund und er hat den Grund erkannt, damit er nicht auf sich vertraut, sondern auf Gott. Und da sagt er sogar, denn Gott kann sogar die Toten auferwecken. Also wenn ich jetzt gestorben wäre und Gott mich noch weiter gebrauchen wollte auf der Erde, ja, dann kann er mich sterben lassen und auch wieder auferwecken von den Toten. Und da finden wir im Neuen Testament Beispiele davon. Das ist, ja, also Gott hat das hier als Züchtigung gebraucht, diese schwere Notlage, so er sieht es Paulus, um zu erkennen, dass alle Kraft für alles, was er tut, nur von Gott kommt. Und dass selbst wenn er stirbt, Gott trotzdem zu seinem Ziel kommt. Da wäre so ein Beispiel Gesundheit. Etwas anderes, das ist die Verfolgung. Die Hebräer, von denen wir hier, an die Brief hier geschrieben ist, die leiden unter Verfolgung. Hier steht ja, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Also hier wird sogar angekündigt, wahrscheinlich wird die Verfolgung sogar noch stärker, sodass selbst euer Blut, euer Leben in Gefahr ist. Noch ist das ja nicht gekommen. Dann versucht er, ihre Perspektive richtig zu rücken. Ihr seid jetzt in Verfolgung, euch geht es schlecht. Aber denkt daran, deshalb schreibt er ihnen, das ist Züchtigung Gottes, die dient dazu, damit ihr ihm näher kommt, dass ihr ihn näher kennenlernt und das kann sogar noch schlimmer werden. Das ist ja auch das, was uns Jesus verspricht, wo er sagt, mich haben sie verfolgt, euch werden sie auch verfolgen. Das ist das, was alle der Jünger erleben im Neuen Testament. Das kann auch eine Art Züchtigung sein, wir erleben Verfolgung um des Glaubens willen. Ich rede jetzt natürlich nicht für die Verfolgung, die wir erleben, weil wir uns irgendwie straffällig gemacht haben. Das ist dann vielleicht auch eine Züchtigung, aber die hat einen anderen Sinn. Das ist nicht etwas, was Gott, na gut, Gott lässt das natürlich auch zu, aber das ist dann auch eine Sünde. Also da ist das häufig eine Antwort dann auf Sünde. Manchmal ist es sogar der Tod. Wir wissen das von Ananias und Sapphira. Da ist es so, Züchtigungsmittel für Ananias und Sapphira und gleichzeitig für die Gemeinde. Denn wir lesen, dass danach ja so eine heilige Angst über die Gemeinde gekommen ist, dass sie gemerkt haben, oh, mit dem Heiligen Geist, mit Gott kann man nicht scherzen, man kann da nicht rumspielen, Gott meint es ernst. Das ist auch eine Art Züchtigung, sogar mit dem Tod. Das kann auch sein, das könnten wir jetzt ausdehnen, dass wir Einschnitte erleben, Schwierigkeiten erleben in unserem Beruf, in unserer Karriere, vielleicht bei Prüfungen in der Schule, in der Ausbildung oder sonst irgendwo, dass wir dann durchfallen und merken, oh, eigentlich sind wir ja auf Gott angewiesen. Also wahrscheinlich haben alle von euch schon solche Sachen erlebt. Ich erinnere mich da an eine Situation, als ich am Studium begonnen habe. Und dann war am Anfang des Studiums schwerpunktmäßig Griechisch und Hebräisch zu lernen. Latein hatte ich schon am Gymnasium gelernt, war ich ganz froh darüber. Aber mich hat das eigentlich wenig interessiert. Ich habe dann mehr so die Vorlesungen der höheren Semester angehört, weil die mich mehr interessiert haben. Und ja, das war dann aber so ein bisschen, ich habe gedacht, ach, das schaffe ich auch noch, das ist ja nicht so schlimm, hatte mich daran gewöhnt, in den Jahren vorher immer gute Noten gehabt zu haben und relativ leicht gelernt zu haben. Und da hat Gott wahrscheinlich auch gedacht, jetzt ist mal wieder eine Züchtigung fällig. Ich habe dann die Prüfung geschrieben für Griechisch und war dann total am Boden zerstört, als ich zurückbekommen habe, durchgefallen. Ich saß dann erstmal an meinem Schreibtisch, habe geweint, habe gedacht, Gott, warum, du hast mich doch hier hingeschickt, warum bin ich da jetzt durchgefallen, habe Gott die Vorwürfe gemacht und hinterher habe ich aber gemerkt, das hat mir geholfen zu sehen, egal, auch wenn ich etwas gut kann, ich bin trotzdem auf Gott angewiesen, ich brauche auch beim Griechischlernen Gott, ich brauche auch beim Studieren Gott. Es hat mir mit dazu geholfen, andere besser verstehen zu können, die viel mehr Schwierigkeiten haben, nicht nur beim Griechischlernen, sondern bei vielen anderen Sachen mehr. Und Gott hat es sogar noch gebraucht, dass ich den Griechischkurs wiederholen musste und da zusammen mit Vivian studiert habe. Und dann haben wir zusammen Griechisch gelernt, denn sie hat mich dann ausgewählt, hat gesagt, mit dem lerne ich zusammen Griechisch. Und das hat dazu geführt, dass wir uns kennengelernt haben, geheiratet haben. Also hier muss man sagen, ja, Züchtigung und hat erstmal zur Traurigkeit geführt, aber hinterher auch zur Freude dann. Ne? Also, ja. Also das so als Beispiel, wie auch solche Sachen uns erst einmal wehtun können und irgendwie Gott verfolgt ein Ziel damit. Und das, was Gott manchmal auch macht, wo er uns züchtigt, ist, seine Gegenwart uns zu entziehen. Also wir haben das zum Beispiel in Hosea. Hosea im Alten Testament, Kapitel 5, Vers 15, da ist ein so ein Beispiel, wir finden ja zahlreiche andere in der Bibel ebenfalls. Da steht dann, ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht suchen werden. In ihrer Drangsal werden sie mich ernstlich suchen. Also das sagt jetzt Gott zum Volk Israel. Und da sagt er einfach, ich werde mich zurückziehen. Und wenn ich mal mich zurückgezogen habe, dann werden sie zum Nachdenken kommen, dann werden sie mich suchen in ihrer Drangsal. Also hier ist eine Art Züchtigung. Gott straft gar nicht besonders, sondern er zieht sich einfach bloß zurück. Und plötzlich merken wir, oh, wir fühlen uns so allein. Wir merken plötzlich, wie ist es mal, ohne Gott zu leben. Und manchmal erleben wir in unserem geistlichen Leben solche Phasen, da meinen wir, Gott sei himmelweit entfernt. Da merken wir irgendwie, das in der Bibel spricht uns nicht mehr an. Und auch das kann eine Züchtigung Gottes sein, weil er uns dadurch zum Umkehren bringen will, zum Nachdenken. Und dann sollten wir Resümee ziehen. Ist da irgendwas, was ich in Ordnung bringen muss? Eine Sünde? Oder will Gott mich irgendwie auf etwas aufmerksam machen, was ich vernachlässigt habe? Oder dass ich nicht treu das umgesetzt habe, was ich in der Bibel gelesen habe? Oder irgendwie so etwas? Das Ziel Gottes ist klar. Es ist nicht die Strafe, die uns wehtut, weil Gott sich als Sadist im Himmel die Hände reibt, sondern es ist aus Liebe zu uns, wo er uns voranbringen will. Er will uns helfen, dass dieser alte Mensch mit seiner geistlichen Hochmut und seinem Stolz überwunden wird, der uns sonst festhalten kann, wo wir sonst meinen, wir schaffen es aus eigener Kraft, wo wir göttliche Ziele mit menschlichen Mitteln versuchen umzusetzen. Diese Veränderung ist nötig, dieses Wachstum ist nötig, damit wir im Himmel eben nicht nur kommen, wie wir es im Korintherbrief, ersten Korintherbrief lesen, dass alles, was wir hier haben, ist so wie Heustroh, Stoppeln brennt ab und wir sind dann wie nackt im Himmel erfunden, sondern dass wir da sind, vorbereitet für das Leben, was wir mit Gott führen können. Die Früchte des Geistes aus Galater 5, Vers 22 kennt ihr. Und da wird unter anderem auch die Demut genannt. Demut finden wir auch bei Jesus. Matthäus 11, Vers 29, da wird gesagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Also von Jesus wird das gesagt. Und das ist auch ein Ziel, was wir gerade oder insbesondere durch Züchtigung lernen. Denn da, wo wir geistlich wachsen, kann sehr schnell der Stolz blühen oder das eingebildet sein oder ich habe es ja begriffen. Aber gerade wenn wir in Züchtigung sind, dann merken wir häufig, das, was Gott besonders erreichen will, ist Demut. Und Demut ist ja so eine grundsätzliche Tugend. Die hat Jesus gehabt. Die wird auch als Tugend für uns als Christen erwähnt, dass wir die haben sollen. Weil Demut bedeutet, ich erkenne, wer ich wirklich bin. Ich gebe Gott die Ehre, so wie Johannes. Ich aber muss abnehmen, du musst zunehmen. Also versagt er ja zu sich, als Johannes der Täufer, und zu Jesus. Und das ist das, was unser Leben kennzeichnen soll. Nicht wir als die stolzen Helden, die umhergehen, sondern wir sind Hinweise auf Jesus. Jesus ist der große Held, nicht wir. Nun, es gibt dann auch noch ein paar andere Dinge, auf die ich jetzt hier gerne eingehen möchte. Und zwar ist das wie wir jetzt umgehen mit Züchtigung. Ich glaube nämlich, dass es passieren kann, wenn wir in Züchtigung hineinkommen, dass wir falsch darauf reagieren. Und das sollten wir nach Möglichkeit vermeiden. Das Erste, was, glaube ich, passieren kann, wenn wir in Züchtigung hineinkommen, ist, dass wir sie gering schätzen. Das lesen wir nämlich im Hebräer 12, Vers 5. Da lesen wir, und hab das Trostwort vergessen und so weiter, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn. Also hier wird er aufgefordert, nicht gering davon zu denken. Es kann also die Gefahr sein, wir kommen in Züchtigung und schätzen sie gar nicht. Wir achten sie gering. Ich achte nicht darauf. Ich versuche, mich der Züchtigung zu verschließen, einfach möglichst schnell weg davon, sie loszuwerden, weil ich sie nur als Belastung betrachte. Und hier wird gesagt, das ist falsch. Also wenn hier steht, achte nicht gering, dann heißt es ja wohl, die Geringachtung der Züchtigung ist falsch, sondern wir sollen gut davon denken. Das ist ein Problem, also ein Fehler, den wir machen können. Das zweite Problem, was wir machen können, ist, oder was wir, die falsche Reaktion, die wir haben können, ist, hart zu werden. Also das heißt, innerlich verhärtet zu werden. Gott gegenüber und anderen Menschen gegenüber. Jetzt habe ich schon wieder was Schlimmes erlebt. Gott hat es mir zugemutet, schon 2 oder 3 Jahre mit diesem Problem herumzumachen und nicht herauszukommen. Und dann werde ich hart Gott und anderen Menschen gegenüber. Vielleicht verachte ich andere sogar. Ich bin ohne Empfindung anderen gegenüber, weil ich sage, naja, ich leide, ist doch egal, soll der andere doch auch leiden. Vielleicht kennt ihr solche Menschen. Das kann dadurch kommen, wenn man im Leiden, wenn man in Züchtigung für längere Zeit drin ist. Und das ist natürlich gefährlich. Es ist einfach gefährlich deshalb, weil wir ja nicht zu dem Ziel kommen, was Gott mit uns erreichen will. Das liegt nicht an der Züchtigung, sondern das liegt an unserem falschen Umgang damit. Und dann kann es sein, dass Gott die Züchtigung noch länger laufen lässt, weil er ja zu unserem Ziel kommen will. Oder manchmal sie noch verschärft, weil er zu seinem Ziel kommen will dabei. Manchmal kann es auch passieren, dass wir verzagen. Das ist ja ebenfalls in Vers 5, da steht, dass wir die Züchtigung nicht gering achten und verzagt nicht, wenn du von ihm zurecht gewesen bist. Verzagen, das ist ja nicht derjenige, der sich verhärtet, sondern das ist vielmehr derjenige, der sagt, ich kann das nicht mehr ertragen, das ist mir zu viel und der am Boden zerstört ist. Das sollen wir also auch nicht tun, sondern darin das Positive Gottes erkennen. Dieses Verzagen kann bis dahin zu gehen, dass jemand den Glauben über Bord werft aufgrund der Züchtigung und sagt, das kann ich ja nicht ertragen, das ist ja so schlimm, das geht nicht und dann gibt es keinen Gott mehr, dann kann ich mich Gott nicht mehr zuwenden. Das sollen wir auch nicht tun. Dann geht ebenfalls dieser Wert der Züchtigung an uns vorbei. Es kann auch sein, dass wir eine bittere Wurzel bekommen. Das lesen wir in Vers 15 in diesem Kapitel. Da lesen wir nämlich, und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Also ein Problem, auch wenn wir in die Züchtigung hineinkommen, das wird ja hier in den folgenden Versen noch ein bisschen berichtet, ist, dass wir so eine bittere Wurzel haben. Und bittere Wurzel ist vielleicht so ähnlich wie hart werden, es bedeutet aber noch ein bisschen etwas anderes. Jemand, der bitter ist, naja, wir können uns vorstellen, der hat so ein verkniffenes Gesicht, ist egoistisch, auf sich ausgerichtet, häufig eine schwierige Person, man kann es ihr nicht recht machen. Überall hat sie etwas zu nörgeln, weil sie meint, naja, geht mir schon schwer genug und jetzt muss ich doch auch meine Meinung sagen und mich auch durchsetzen. Häufig sind solche Leute in der Gemeinde eben schwer damit umzugehen. Immer meinen sie missverstanden zu sein, immer ahnen sie schon irgendwie, der will mir was Böses, wenn der mir was sagt. Das ist dann so eine Bitterkeit, die aufwächst und die auch aus Züchtigung erwachsen kann, aber die nicht das Ziel ist. Wenn wir dahin kommen, müssen wir uns korrigieren lassen und sehen, das ist nicht in Ordnung. Interessant finde ich auch noch diese Ansprache, da wo im Vers 5 steht, mein Sohn. Achte nicht gering die Züchtigung. Dieses Wort Sohn, des Hyos, meint normalerweise nicht das Kleinkind. Also es gibt auch noch Begriffe für Kleinkinder, sondern als Sohn werden durchaus auch schon ältere Kinder bzw. selbst Erwachsene angesprochen. Wir finden das jetzt zum Beispiel Sohn Davids, nicht, von Jesus gesagt, der dann schon erwachsen ist. Und ich glaube, das soll uns herausfordern, dass wir anders mit Züchtigung umgehen als das Kleinkind. Das Kleinkind, wenn du es züchtigst, ist erstmal mucksch oder beleidigt oder so, bis es begriffen hat, wofür das eigentlich da ist. Dass wir als ältere Kinder sollen aber erkennen, dass diese Züchtigung gut für uns ist. Da wird uns dann ja auch noch gesagt, achte nicht gering, wo steht das hier eben, die Züchtigung verzage nicht. Und dann wird uns doch hier noch weiter gesagt, wo habe ich denn das hier? Mit dem Wort Gottes, das Wort der Züchtigung, nee, das Wort der, das Trostwort, genau. Und das Trostwort vergessen, also wir können auch sagen, das Wort des Trostes, je nachdem, wie man das übersetzt. Und was ist das Wort des Trostes? Danach zitiert ja der Schreiber des Hebräerbriefes etwas, also er zitiert aus dem Alten Testament. Und das kann uns herausfordern, dass Gott zu uns sagt, wenn du in einer Anfechtungssituation bist, wenn du in einer Züchtigungssituation bist, sag, vergess doch nicht das Wort Gottes. Vergess nicht das Wort der Tröstung. Also, wenn wir in der Anfechtung sind, was sollen wir tun? In einer Züchtigung Trost beim Wort Gottes zu suchen. Nicht bei falschem Trost, dass wir uns gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, geht schon vorbei oder so etwas. Das ist auch nicht schlecht. Aber das Wort der Tröstung oder das Trostwort nicht zu vergessen. Damit ist ja nicht nur dieser Vers gemeint, sondern damit ist generell das Wort Gottes gemeint. Denn das kann uns wirklich beistehen. Das kann uns Korrektur und Hilfe bieten. Darin finden wir dann solche tollen Aussagen, dass Gott unser Vater ist und dass, wenn wir ihm um dieses und jenes bitten, dass er uns das geben wird und dass er uns liebt und dass er die Ewigkeit schon vorbereitet hat und all diese Sachen. Und daran können wir uns festhalten, denn Trost finden wir nicht nur in Gefühlsduselei. Es kann ja sein, dann spiele ich euch eine schöne Melodie vor, vielleicht wie der David auf der Harfe und singe euch dabei Psalm 23 vor, der Herr ist mein Hirte, wobei das ja auch ein Trostwort ist, weil es ja in der Bibel steht, und dann fühlt ihr euch hinterher wohl, so seelisch aufgeputscht. Das hilft euch aber gar nichts. Denn dadurch wird die Züchtigung, wenn sie irgendeine Krankheit ist oder ein Problem oder finanzieller Verlust, wird ja nicht beseitigt. Sondern das können wir nur überwinden, wenn wir uns an dem Wort Gottes festhalten. Also nicht nur an emotionalem Ausgleich. Der ist manchmal gut, der ist nicht schlecht, aber der wird das Problem nicht lösen, in dem wir sind. Der wird auch nicht die Züchtigung beenden. Dann steht auch in Vers 5 das zu euch als Söhne spricht. Dieses Wort sprechen oder reden ist interessanterweise eines, was auch stärker den Intellekt anspricht oder stärker den Intellekt beinhaltet. Das meint auch so viel wie argumentieren oder überzeugen, dafür wird dieses Wort benutzt und betont ebenfalls diesen Tatsachencharakter des Wortes Gottes. Dass es also nicht darum geht, wir lesen uns das vor, damit wir psychosomatisch aufgebaut werden, sondern dass hier mit diesem Reden und Sprechen stärker der Aspekt zum Tragen kommt, davon werdet ihr überzeugt. Da sind die festen Grundlagen, auf die ihr bauen könnt, auch in dieser Situation. Und dann haben wir in Vers 11, da wird gesagt, dass die Frucht der Gerechtigkeit ist das Ziel und dass uns Gott dazu bereit machen will. Und da lesen wir auch, dass wir geübt werden. Also alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit, die durch sie geübt sind. Also das heißt, diese Frucht der Gerechtigkeit können wir nur bekommen, wenn wir in der Züchtigung geübt sind. Und etwas üben tut man ja nur, wenn man immer wieder drin ist. Nicht? Also das heißt, so wie wenn du Klavier übst, habe ich auch 2 Jahre lang getan und danach habe ich gesagt, das bringt's doch nicht und habe dann Bobby überlassen. Nicht? Nein, Bobby habe ich damals noch nicht gekannt. Das war so als Jugendlicher, habe ich gedacht, ich würde auch gern Klavier spielen, habe dann jeden Tag eine Stunde geübt Klavier und war dann immer frustriert am Ende der Woche, wenn ich vorgespielt habe. Das klappte schon so leidlich, aber andere, die nicht mal die Hälfte geübt haben, waren viel besser und irgendwann habe ich mir gedacht, verschwendete Zeit, lasse ich. Und naja, jetzt höre ich mir das lieber dann mal von CD an oder wenn die Original gespielt wird. Nicht? Aber da eben üben. Also üben heißt etwas immer wieder tun. Dann können wir eine Fertigkeit darin bekommen. Und hier wird gesagt, diese Frucht der Gerechtigkeit in deinem Leben kannst du nur haben, wenn du in der Züchtigung geübt bist. Also das heißt, wenn du immer wieder drin bist und sie auch bewältigt hast. Ein interessanter Aspekt liegt auch noch darin, dass dieses Wort geübt hat mit Schule zu tun. Genauso wie vorher vom Erzieher geredet wird, dem Pädagogos, der auch mit Schule zu tun hat. Und dieser Begriff Schule, der meint im Griechischen, oder der hängt eng damit zusammen, eben mit dem Gymnasion, also mit dem sich entkleiden. Was hat denn das zu tun? Also ich will euch jetzt nicht auffordern, dass wenn ihr in Züchtigung kommt, dann zack, alle Kleider weg und dann jetzt ist in Ordnung mit der Züchtigung. Das nicht. Ich glaube, dass das eher übertragen gemeint ist. Aber dass dieser Begriff mit diesem Entkleiden, der hing ja damit zusammen, dass die Schule in der Antike viel körperliche Übung beinhaltete. Und wenn jetzt einer sehen will, wie du dich körperlich bewegst und dann hängen überall die Kleider an dir herum und vor allen Dingen damals war das ja noch so, dass man die weiten Gewänder gehabt hat, dann konnte der gar nicht sehen. Hast du die richtige Stellung? Bewegst du dich jetzt richtig? Und dann war vielfach für den Sportunterricht den hat man ganz entkleidet gemacht. Heute würden wir natürlich sagen, unmoralisch und so. Naja, aber damals war das halt so. Und hier, glaube ich, will der Schreiber des Hebräerbriefs das übertragen auf den geistlichen Bereich. Und will uns sagen, so ähnlich ist das vielleicht auch hier, also, dass wir entkleidet werden, dass wir loslassen. Hebräer 12, Vers 1, glaube ich, geht in diese ähnliche Richtung. Und zwar, da steht ja, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns leicht umstrickt, Also hier steht ja auch von ablegen, nicht? Also so wie man Kleidung ablegt. Also nimmt das alles weg, dass ihr entkleidet davon seid, dass ihr weg davon seid, das als Ziel eben dieser Übung, dass wir also unsere Übung vollziehen können, indem wir das alles von uns fallen lassen, los davon gehen, damit Gott uns leichter prüfen kann. Also dass wir unser Doppelleben auch fallen lassen oder so etwas. Nicht? Das, was wir uns nur selbst vormachen, alles mal entkleidet, damit wir so vor Gott stehen, wie wir wirklich sind. Und dann kann die Züchtigung an uns wirken, dann kann sie positive Auswirkungen haben. Ja, so ähnlich wie der Lehrer vielleicht damals im Turnunterricht gesagt hat, also hier pass mal auf, da musst du das Bein ein bisschen weiter vormachen oder hier, da musst du deine Muskeln so besser anstrengen und dann kann man das besser machen. Das ist erstmal eine Zurechtweisung, aber es führt dazu, dass dieser Olympionike hinterher dann eben besser seinen Sport machen kann. Und so ähnlich, wir brauchen jetzt nicht den körperlichen Sport in erster Linie, der ist auch nicht schlecht, aber der in erster Linie auch den geistlichen und dafür dann auch die Zurechtweisung, so wie die Zucht des Sportmeisters, sagen, hier, da mach was anders. Ja, sonst wird auch noch erwähnt, wenn wir das nämlich nicht tun, das lesen wir in Vers 12, dann wird er ja darum, richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmenden Knie. Genau das kann nämlich passieren, wie im Sportunterricht zu sagen, nicht? Da ist jetzt einer vollkommen schlaff und da läuft er nur noch schlaff herum, wo er sein Fußballspiel machen soll. Das bringt natürlich alles nichts, dann verlieren die ja alle. Und genauso soll gesagt werden, richtet wieder auf die Knie, macht euch wieder bereit. Hier wird das Bild sozusagen aus dem Sport, aus dem normalen Leben genommen und gesagt werden, genauso soll es auch im geistlichen Bereich sein. Wenn du in Züchtigung kommst, lass dich nicht vollkommen hängen dabei, komm nicht in Disziplinlosigkeit, fall nicht in Sünde hinein, sondern halte dich an dem fest, was Gott dir grundsätzlich gesagt hat. Also dieses immer wieder Üben, selbst wenn es weh tut, selbst wenn du merkst, ich bin jetzt total schlaff und ich habe eigentlich gar keine Lust zum Bibellesen und zum Beten, es trotzdem zu tun. Das hängt, glaube ich, damit zusammen. Und wie gesagt, beim Sport ist es ähnlich. Also wenn der Fußballer sagt, sobald ich jetzt mal ein bisschen meine Beine spüre, dann höre ich auf zu spielen, ja, der wird wahrscheinlich nie in die Bundesliga schaffen, nicht? Oder ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt, als ich vor ein paar Jahren mit Krebs krank war, da hatte ich mehrere Operationen, so eine Bauchoperation, alles aufgeschnitten und ich hatte das also erlebt, dann so einen Tag haben sie mich liegen lassen mit Schläuchen im Hals und in der Nase und all so etwas, war ziemlich schlimm, muss ich sagen. Und am nächsten Morgen, dann kam dann schon die Schwester und hat gesagt, so und jetzt aufstehen und dann haben sie mich da rausgenommen, so mit Klammern noch im Bauch, nicht? Also hier über die Klammern, da war ja noch alles offen und das war wirklich mir schwarz vor Augen geworden, da aufzustehen und dann zum Waschbecken da zu gehen und hier irgendwas zu machen und also das war ziemlich schlimm, aber heute macht man das häufig dabei, weil man sagt, wenn nicht gleich wieder geübt wird, dabei ist es hinterher umso schlechter. Also der Körper muss gleich wieder sich ein bisschen daran bewöhnen, ein bisschen Bewegung haben und so. Und lieber mal eine Anforderung, die auch mal wehtut, weil es hinterher auf Dauer gesehen gut ist. Und genauso ist es hier, wie im geistlichen Bereich gesagt wird, auch wenn das mal wehtut, arbeite darauf hin, sonst wirst du dieses geistliche Ziel nicht erreichen. Und das heißt natürlich, Sünden zu bekennen zum Beispiel, wenn da eine Sünde ist, oder grundsätzlich Lebensentscheidungen zu verändern, zu sagen, ich will das anders tun. Das muss ja nicht aus eigener Kraft sein. Wir haben ja immer wieder gehört, Kraft Gottes. Er ist der, das Wollen schenkt und auch das Vollbringen. Aber ich muss dann wenigstens wollen, nicht? Also ich muss wenigstens den Willen haben zu wollen, damit Gott mir den Willen dann noch geben kann. Also wenn ich innerlich sage, ja eigentlich will ja gar nicht das Wollen haben von Jesus, ich bitte ihn auch gar nicht darum, dass ich jetzt will, ja dann wird daraus auch nichts. Also wir müssen es nicht alles aus eigener Kraft haben, aber wir müssen zumindest diese Grundentscheidung treffen dabei und dann auch immer wieder darum beten. Also ja, Beständigkeit, immer wieder. Und Jesus hat ja auch immer wieder dieses Training gehabt, immer wieder so eine Art Züchtigung gehabt. Wir sehen das bei der Versuchung, wir sehen das im Garten Gethsemane, wir lesen das hier, lass den Kelch an mir vorübergehen und so, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Da haben wir solche Sachen. Was uns aber am Ende, und das ist das letzte Wort, was ich hier noch mit reinnehmen will, das ist aus Römer 8, die Verse, die wahrscheinlich viele von euch kennen. Das sollte uns dabei im Sinn sein, wenn wir jetzt an Züchtigung denken, dass ihr nicht nur frustriert seid, sondern da lesen wir ja in Römer 8, Vers 39, also die Frage ist hier, was kann uns trennen von der Liebe Gottes? Und dann steht da weder Hohes noch Tiefes noch irgendein Geschöpf vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Also hier ganz klar, egal was da kommt, egal welche Züchtigung da auf dich zukommt oder in welcher du bist, denk immer daran und halte daran fest, nichts von dem kann dich scheiden von der Liebe Gottes. Und nichts von dem kann diese Zusage Gottes, dass er dich liebt, dass er dich bereit machen will für die Ewigkeit zerstören. Das ist, glaube ich, die Grundlage, die wir brauchen. Sonst können wir nämlich in Frustration, in Verzweiflung, in Enttäuschung, in Verbitterung und all diese Sachen reinkommen und das schadet uns nur. Aber das als Grundlage. Und damit möchte ich euch gerne entlassen und an dieser Stelle noch beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du und dein Vater, dass von dir Züchtigung kommt. Und auch wenn wir das gar nicht verstehen und auch wenn uns das unangenehm ist und wir das eigentlich gar nicht wollen, dann lesen wir da im Hebräerbrief, dass das zu unserem Guten ist und dass dahinter deine Liebe ist. Und ich möchte dich bitten, dass wir das erkennen können, dass wenn Züchtigung nötig ist, dass wir nicht dann noch lange herumirren, eben in Verbitterung und Verzweiflung und Frustration, sondern dass du uns das erkennen lässt und dass du uns auch diese Bereitschaft und den Willen gibst, selbst wenn wir zu schwach sind, daraus zu lernen und weiterzukommen. Wir wollen dir Danke sagen für die Züchtigung der Vergangenheit, da wo wir erkennen können, die machst du nicht, weil du böse auf uns bist, sondern die machst du, weil du uns liebst, weil wir deine Kinder sind und weil du uns bereit machen willst für die Ewigkeit mit dir. Hilf du uns, diese Ewigkeitsperspektive nicht zu verlieren, nicht nur auf das Irdische und Vorläufige zu schauen, nicht zu sehr frustriert zu sein, wenn da Einschnitte kommen im beruflichen Leben, im gesundheitlichen Leben, im materiellen Leben oder wenn wir auch merken, du bist einmal fern, zu sehen, dass du es damit gut meinst. Hilf uns aber auch, schon ganz rechtzeitig deine Zurechtweisung zu erkennen, dass es erst gar nicht zur Züchtigung kommen muss, dass wir uns rechtzeitig verändern, so wie du es möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du uns auch in all diesen schwierigen Situationen, in denen wir drin gestanden haben, in denen wir vielleicht noch drin stehen oder hineinkommen, dass du uns diese Perspektive gibst deiner Liebe, die dahinter steht, die uns aufhilft, die uns Kraft geben will, dass wir immer daran denken können und du uns daran erinnerst, dass du da bist, dass du uns nicht alleine lässt und dass du willst, dass es für uns vorangeht und dass wir so verändert werden, dass wir deinem Bild entsprechen, in Demut und Langmut und Liebe und Friede und Freude und all diesen Früchten des Geistes, die du uns versprochen hast. Vielen Dank dafür, dass du uns nicht einfach so in der Welt herumlaufen lässt und machen lässt, was wir gerne wollen, sondern dass du uns veränderst. Amen. Und damit haben wir heute Morgen, kommen wir heute Morgen zum Ende. Falls da noch Fragen oder Anregungen oder Ergänzungen sind, könnt ihr wie gehabt gerne zu mir kommen. Sonst wünsche ich euch noch ein paar angenehme Minuten zum Nachdenken oder zum Sport oder was ihr sonst machen wollt und dann sehen wir uns zum Mittagessen wieder.